Herzlich willkommen zum zweiten Teil unserer kleinen Podcast-Reihe zu Weihnachten und der Sinn des Lebens. In der letzten Folge haben wir uns schon ein bisschen über die Bedeutung von Weihnachten unterhalten mit Dr. Christian Benzel aus Wels hier bei uns zu Gast, Philosoph und Linguist. Und wir haben schon Spannendes über die Struktur des Textes bei Lukas gehört. Heute soll es jetzt mal um die ganzen Fragen gehen. Ja, ist es denn historisch überhaupt glaubwürdig? Denn rund um die Weihnachtsgeschichte gibt es ja schon eine ganze Reihe Kritik und aufsehenerregende Ereignisse, wo man sagen kann, naja, so einfach glauben geht ja nicht so einfach. Also das geht ja schon damit los, dass hier ein Engel auftritt, der Maria erscheint und ihr dann sagt, du sollst schwanger werden vom Allerhöchsten. Ja, also die typische Antwort ist natürlich ganz klar, hier die hat halt, obwohl sie schon verlobt war mit Josef, trotzdem schon mal noch mit einem anderen Mann ein bisschen sich lieb gehabt und dann kam da ein Kind zur Welt. Christian, was würdest du dazu sagen?
Ja, danke Alexander. Das ist sicher für uns aus vielen verschiedenen Gründen ein bisschen unglaubwürdig, weil unsere ganze Kultur ja total anders tickt in dieser Hinsicht. Mhm. Aber für die damalige Kultur war das wirklich nicht ohne vorehelichen Geschlechtsverkehr zu haben. Also das ist sehr gefährlich. Das kann.
Inwiefern war das gefährlich?
Naja, im Alten Testament gibt es darauf als Strafe die Steinigung. Das ist ja wahrscheinlich nicht mehr praktiziert worden, aber auf jeden Fall wird dadurch die betreffende Frau, das ist leider so gewesen, dass die Frauen da die Opfer waren in dieser Hinsicht, wird da sicher mal zumindest ausgegrenzt und mit dem normalen Lebensplan, ich heirate einen Mann und kriege Kinder, wird da nichts. Und das ist in der damaligen Gesellschaft ganz was Gefährliches, was Schlimmes, wenn man da rausfällt. Also einfach so, naja, die waren wie wir und die haben halt vor der Ehe auch schon Sex gehabt und so. Das war damals sicher nicht so. Deswegen ist es uns schon mal ein bisschen fremd.
Und dann ist natürlich. Man konnte nicht so individualistisch leben wie heute, ne? Letztendlich. Ja, man hatte nicht die Unabhängigkeit. Man war angewiesen auf die Gemeinschaft und musste deswegen auch in der Gemeinschaft entsprechend den Regeln halt leben, ne?
Ja, genau. Und das Leben war ja nicht so, wie es bei uns ist. Da fährt man halt irgendwie übers Wochenende in ein Hotel oder so. Die haben nicht alle ein eigenes Zimmer gehabt. Die waren sehr gut vernetzt. Die haben sehr eng zusammengelebt. Also so einfach, wie man sich das vorstellt, ist das gar nicht. Aber was noch dazu kommt, ist ja, dass das auch die Leute nicht geglaubt haben, diese Geschichte von Maria. Ich meine, was wird sich der Josef gedacht haben, wo sie zu ihm gesagt hat, Josef, ihr Verlobter. Verlobung bedeutet damals auch mehr wie bei uns heute. Das ist eigentlich schon ein rechtskräftiges Versprechen. Wir werden bald zusammenziehen. Die werden betrachtet als Verheiratete, aber sind noch nicht zusammengezogen. Und was wird sich also ihr Verlobter denken, wenn Maria zu ihm sagt, ja, Josef, ich bin schwanger, aber keine Sorge, es war der Heilige Geist. Man, der denkt sich genau dasselbe, was wir uns auch denken würden.
Und wo siehst du da Indizien im Text? Kannst du das kurz erklären?
Ja, ein Indiz dafür ist, dass er im Matthäus-Evangelium wird berichtet, dass er sie daraufhin verlassen wollte.
Er wollte also im zweiten Kapitel von Matthäus kommt es vor, ne?
Ja, genau. Und er wollte aber nicht sie, ist auch interessant, er wollte nicht, dass sie dafür die Schuld kriegt, sondern er wollte es eigentlich übernehmen, deswegen wollte er sie heimlich verlassen. Er wollte sich aus dem Staub machen, dann hätte jeder gesagt, ja klar, der Josef war es und dann ist er verschwunden. Er wollte nicht mit dieser Schande eines unehelichen Kindes leben und Maria ist schuldlos in dem Sinn, wir können sie weiterhin unterstützen und müssen sie nicht ausschließen.
Das war sein Plan. Da kommt ja jetzt tatsächlich doch ein romantischer Aspekt in die Geschichte rein, weil so ein Ehemann, der so sorgsam letztendlich mit seiner Frau umgeht, das ist ja schon auch nicht selbstverständlich. Ne? Meistens geht man eher aus negativen Motiven von seinem Partner weg und lässt ihn allein mit dem Kind sitzen. Ne?
Ja, das finde ich schön. Doch eine romantische Sache. Ja, Weihnachten, da geht es ja wirklich auch um Liebe und um echte Menschen und um echte Beziehungen, um Männer und Frauen und die spielen alle eine wichtige Rolle. Und das Wichtigste im Leben ist Liebe. Für die damalige Kultur war das ganz eindeutig so, dass der normale Lebensweg ist es, zu heiraten, eine Familie zu gründen, Kinder zu haben. Und das war alles vorbei für beide, ab dem Zeitpunkt, wo Maria schwanger war. Also, aber hat es natürlich
nicht geklappt. Aber ist Josef dann doch dabei geblieben?
Ja, genau. Also nach dem Matthäusevangelium hat er diesen Plan aufgegeben, sie zu verlassen, weil Gott nochmal direkt zu ihm gesprochen hat. Durch einen Traum, in dem ihm ein Engel erscheint und ihn auch daran erinnert, dass sowas in der Bibel schon vorhergesagt wurde. Also er hat da gleichzeitig mehrere Gründe und vertraut dem dann. Weil wahrscheinlich hat er auch Maria gekannt und gewusst, die ist nicht so. Also man kann ihr vertrauen. Und außerdem hat er diese Gründe von Gott dann nochmal gekriegt. Aber Gott hat eingegriffen. Und das ist eben der große, der springende Punkt in der ganzen Geschichte. Wenn es Gott gibt, dann ist sowas natürlich möglich. Dann gibt es Engel, dann gibt es Wunder. Wenn es Gott nicht gibt, dann ist es natürlich Käse, dann brauchen wir eine andere Erklärung. Aber das hängt davon ab, mit welchen Voraussetzungen man an diese Texte herantritt. Und ja, es ist ja nicht so unvernünftig zu denken, dass es einen transzendenten Gott gibt, der sowas gemacht hat, der sich immer wieder zeigt und dem man aus anderen Gründen auch auf die Spur kommen kann.
Ja, dazu haben wir an anderer Stelle natürlich auch Vorträge, sowohl bei begründetglauben.at als auch bei unserem begründetglauben.org, dass es durchaus nicht möglich ist, die Existenz Gottes von vornherein auszuschließen und dass es durchaus Hinweise auf Gottes Eingreifen gibt. Ja, Stichwort Ostern, die Auferstehung Jesu und so weiter. Genau, also von daher, die Frage ist letztendlich, sind diese Dinge wirklich historisch passiert? Und dann ist es natürlich auch ein Hinweis auf die Existenz Gottes, aber wir können nicht von vornherein sagen, Gott gibt's nicht, also können diese Dinge nicht passiert sein. Das wäre sicherlich eine unredliche wissenschaftliche Herangehensweise, ne?
Ja, genau. Und du bist ja Experte dafür. Du bist Physiker, promoviert. Du leitest das Institut für Glaube und Wissenschaft. Habe ich es jetzt richtig gesagt?
IGOG. Ja, passt schon, natürlich.
Gut. Ich kenne das seit 20 Jahren. Und jetzt muss ich mich fragen, ob ich das richtig sage. Glaube und, nicht oder vielleicht, oder Stadt, oder beziehungsweise, sondern Glaube und Wissenschaft. Und du kennst dich natürlich da viel besser aus nochmal als ich und hast schon viel darüber gearbeitet, dass Naturwissenschaft nicht...
Also du hast da auch tolle Beiträge, aber lass uns wieder zum Thema zurückkommen. Also Gott, es ist sicherlich kein Problem für den Gott, der das Leben geschaffen hat, hier ein Spermium oder eine Samenzelle oder so einfach in Maria hineinzugeben, wie auch immer er das gemacht hat. Er hatte sicherlich keinen Sex mit ihr.
Das ist auch noch wichtig. Das finde ich auch noch wichtig, weil das ist ja oft ein Einwand von zum Beispiel frommen Muslimen. Wie grauenhaft ist diese Vorstellung, dass Gott hier einen Sohn zeugt? Das ist unwürdig und lächerlich. Aber das ist ja gar nicht die Vorstellung, die dahinter steckt. Wenn man das so versteht, dann würde man griechische, römische Mythen da importieren in einen jüdischen Kontext, wo das überhaupt nichts verloren hat. Also der Philosoph Robert Spemann, der hat da mal gesagt, dass hier nicht ein Gott einen Halbgott zeugt. Das wären eben die griechischen Mythen. Da ist Sex, da ist oft Gewalt dabei, Verbrechen werden da gleichzeitig begangen und es kommt dabei irgendein Halbgott raus. Das ist überhaupt nicht so. Hier zeugt nicht ein Gott einen Halbgott, sondern der Gott, der Heilige Geist, der am Anfang der Schöpfung über den jungfräulichen Wassern schwebte, der lässt jetzt in Maria eine neue Schöpfung beginnen. Also er bezieht sich da, macht einen Rückgriff auf den ganzen Anfang der Bibel, wo der Heilige Geist auch schon was damit zu tun hat, dass die Schöpfung losgeht. Und genau das ist die Vorstellung. Hier passiert nicht jetzt Sex oder irgendwas Schmutziges oder sowas, sondern hier wirkt der Schöpfer des Universums und lässt eine neue Schöpfung beginnen. Das ist überhaupt nicht unanständig oder hat nichts mit diesen Mythen zu tun, ganz und gar nicht.
Ja, genau, also ganz wichtig, hier passiert nichts, was wir uns irgendwie biologisch vorstellen müssten, wie Zeus und irgendein Mensch, dass Zeus hier plötzlich eine Frau zu sich nimmt, sondern hier passiert, der Geist kommt über Maria, es passiert eine neue Schöpfung oder ein neuer Anfang. Sehr gut, finde ich toll, den Gedanken.
Das spricht ja auch dagegen, dass manche Einwände sagen dann, ja, diese Geschichte von der Maria, die hat ja auch die ganzen griechischen Mythen und die ganzen babylonischen und ägyptischen Göttergeschichten gehört und da hat sie einfach eine jetzt erfunden in diesem Stil, aber es passt null in diese Kultur, aus der Maria wirklich rauskommt, in diese fromme Stadt Nazareth, in diese in diese Familie, die wahrscheinlich sehr viel mit den Texten des Alten Testamentes gelebt hat. Das passt da überhaupt nicht rein, da gibt's keine Vorlage dafür. Das Einzige, was da ein bisschen so in die Richtung geht, ist eine rätselhafte Stelle aus 1. Mose 6, wo das aber kein positives Vorbild ist. Ganz und gar nicht. Da passiert eben so was Ähnliches, was überhaupt nicht mit dieser positiven Vorstellung zu tun hat, dass Gott jetzt hier eine neue Schöpfung starten lässt. Also es hat nichts mit der Kultur, mit der Vorstellungswelt von Maria und ihrer Familie zu tun, sondern da ist wirklich ein übernatürliches Eingreifen Gottes passiert. Also selbst wenn du das sagst mit dem, dass Gott ein Spermatozoo, eine Spermienzelle entstehen ließ, selbst da weiß ich nicht, ob das so war oder ob er einfach in einer unbefruchteten Einzelle ein Wunder gemacht hat, sodass jetzt ein ganzer Chromosomensatz vorhanden war. Diese Sachen, die lassen wir den Naturwissenschaftlern.
Das kann so oder so sein, wir wissen es nicht, wie es war. Mhm. Genau, vielleicht war es direkt eine komplette Schöpfung einer fertigen Zygote schon. Und dann ging es los mit der Entwicklung und Jesus war da. Genau. Du hast jetzt schon gesagt, das Ganze spielt in der Umgebung des Judentums. Alttestamentliche Verheißungen, Prophezeiungen, die sich erfüllen. Also ganz bekannt natürlich die Stelle in Jesaja, wo es eben heißt, dass eine Jungfrau schwanger werden soll und einen Sohn bekommen soll. Und keiner weiß woher sozusagen. Und dann natürlich auch die Verheißung aus Micha Kapitel 5, dass der Erlöser aus Bethlehem kommen soll, aus Ephrata, Bethlehem. Mhm. Das sind die gleichen Städte, nur unterschiedliche Namen. Im Alten Testament war es eben noch Ephrata, aus der kanaanitischen Zeit her der Name. Mhm. Später dann Bethlehem, Haus des Brotes. Kann es nicht sein, dass Maria und Josef im Grunde diese alttestamentlichen Stellen kannten und sich dann gedacht haben, wow, cooles Drehbuch. Das machen wir. Let's go for it. Da können wir doch was richtig Cooles in Erfüllung bringen, was im Alten Testament schon steht. Jetzt wohnen die ja eigentlich in Nazareth, wie uns die Geburtsgeschichte ja auch deutlich macht. Ist es denn plausibel, dass jemand aus Nazareth dann auf einmal nach Bethlehem geht, um da sein Kind zu bekommen? Wie bringst du das zusammen? Ist es einfach nur ein Drehbuch oder gab es da wirklich Notwendigkeiten?
Das finde ich super, weil jetzt fängt die Verschwörungstheorie-Mechanismus in meinem Kopf an. Also Maria und Josef haben das alles so hingedreht. Und
ja.
Ich denke, das hätten sie nicht gemacht, weil es gibt ja andere Messias-Anwärter, also Leute, die auftreten mit dem Anspruch, Messias zu sein. Und bei denen spielt es nie eine Rolle, dass sie in Bethlehem geboren wurden oder von einer Jungfrau geboren wurden. Das ist wirklich zusätzlich dazugekommen bei Jesus, dass er diese ganzen Dinge aus dem Alten Testament auch noch erfüllt. Und ich glaube wirklich, dass Jesaja da von einer Jungfrau spricht. Also ich weiß schon, dass es da Übersetzungsfragen gibt. Ist es nur eine junge Frau oder ist es eine Jungfrau? Also auf Griechisch in der Septuaginta wird es übersetzt mit Parthenos, das wäre eine Jungfrau. Und wie das Wort sonst verwendet wird, ist als unverheiratete junge Frau. Und das war in diesen Kulturen, über die wir hier sprechen, eine Jungfrau. Also eine unberührte, unverheiratete junge Frau.
Also wie du schon sagst, es wäre eine völlige Ausnahme und ein Regelbruch gewesen, wenn diese Frau hier schon ein Kind kriegen würde oder schon Sex gehabt hat, weil es einfach üblich war, eine junge Frau hat erst dann Geschlechtsverkehr, wenn sie verheiratet ist, ne? Nicht mal in der Verlobung, sondern erst in der Verheiratung. War also identisch eigentlich.
Das ist ja eines der seltsamen Dinge, also diese Geschichten, die Berichte von Lukas, wie er sie erzählt, die sind so geläufig, dass wir da oft mal was übersehen. Und eines der Dinge, das ich lange übersehen habe, war, dass der Engel zu Maria kommt und ihr sagt, du wirst schwanger werden und einen Sohn bekommen. Und er wird Sohn des Höchsten heißen. Jetzt muss ich schaue geschwind in meiner kleinen Bibel nach, wie er das genau sagt, damit ich das nicht immer aus dem Gedächtnis falsch wiedergebe. Er sagte eben, Du wirst einen Sohn gebären, du sollst ihn den Namen Jesus nennen, der wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt
werden. Ja, ich mache dabei mal hier den Blick frei auf Maria und ihren Sohn in meiner
Krippe. Ja, genau, hinter dir sieht man das, diese Szene dann, die, wie wir uns das vorstellen, was aber nicht so gewesen ist. Und sie kapiert, hier geht es nicht um einen normalen Sohn, weil die normale Antwort wäre von ihr, die man erwarten müsste. Die wissen ja alle, wie Kinder entstehen, oder? Und wenn ein Engel kommt und sagt, du wirst schwanger werden, dann sagt sie, ja, super, weil ich bin eh verheiratet und Josef und ich, wir werden also auch Kinder haben. Das ist wunderbar, ich freue mich drauf. Aber sie sagt es eben nicht. Sie sagt, ja, wie soll denn das geschehen? Wie soll das zugehen, da ich doch von keinem Manne weiß? Oder von keinem Mann weiß. Mhm. Das steht ja nicht einmal hier. Das ist altertümliche Dativ eh angehängt. Obwohl es gar nicht da drin steht.
In meinem, ja, die alte Luther-Übersetzung.
Ich habe irgendwie noch im Kopf, das hat man alles so im Kopf, aber das ist überraschend, dass sie das fragt, wie soll das zugehen? Weil jeder weiß, wie Kinder entstehen. Mhm. Aber sie kapiert, hier wird nicht von einer normalen Geburt gesprochen. Was mir hier angekündigt wird, da wird der Sohn des Höchsten geboren, nicht der Sohn von Josef. Da wird jemand geboren, der ein Thronfolger ist von König David. Das ist ja total irre. Also ich glaube, sie fängt dann an zu denken, was hat Gott vorhergesagt? Und sie denkt dann an dieses Wort Alma, also hebräisch Alma oder griechisch Parthenos, Jungfrau, und hört dann eben kein Wort, wird kraftlos sein. Ich glaube, dass ihr das klar wird hier und dass uns als Leser das auch klar werden soll, dass wirklich etwas Übernatürliches hier passiert, aber es ist nicht, Lukas zitiert dann nirgendwo diese Jesaja-Prophezeiung. Also er berichtet es, ohne dass er dann nochmal extra Wert drauflegt, ja, hier hat sich das erfüllt. Das macht, sowas macht Matthäus. Aber Lukas macht das gar nicht. Und das ist für mich ein Hinweis darauf, dass das jetzt nicht passiert, um zu sagen, ja, wir haben das alles erfüllt. Genauso ist es mit Bethlehem, dass die nach Bethlehem reisen eben, es wäre gar nicht notwendig gewesen für den Messias. Der berühmteste Messias-Anwärter außer Jesus aus der Antike, der Bar Kochba, der diesen Bar Kochba-Aufstand angezettelt hat am Anfang des 2. Jahrhunderts, der hat, von dem wird nirgendwo berichtet, dass er aus Bethlehem gekommen ist. Das war überhaupt nicht wichtig. Andere Dinge waren da wichtiger. Und deswegen haben die auch eben, das ist jetzt wieder aus dem Matthäus-Evangelium, wo diese Sterndeuter kommen und sagen, wo wird der König geboren? Da haben sie erstmal nachforschen müssen, wo wird da im Alten Testament irgendwas darüber gesagt. Hat anscheinend nicht so eine große Rolle gespielt zu der damaligen Zeit. Also, dass die nach
Bethlehem. Aber sie haben dann Bethlehem gefunden.
Sie haben es gefunden, ja, das war schon bekannt, wo das war. Das war ein kleine Ansiedlung, ein Dorf wahrscheinlich. Und warum mussten jetzt Maria und Josef dahin, oder? Das war auch eine Frage.
Genau, warum müssen die nach Bethlehem? Das ist ja dann offenbar doch kein Plan gewesen, weil es gar nicht so wichtig war. Aber sie sind trotzdem dahin und erfüllen damit, ohne dass sie es geplant oder gewusst haben, alttestamentliche Vorhersagen.
Ja, beiläufig. So arbeitet Gott anscheinend, dass er sein Wort, seine Vorhersagen eintreffen lässt, dass kein Wort von ihm kraftlos ist, dass man diesen Worten wirklich vertrauen kann. Das passiert da so nebenbei. Aber warum passiert das? Sie sind Spielball der Politik geworden. Also das ist ja das Interessante bei diesem bekannten Weihnachtsevangelium, wo es mit Augustus anfängt und dann mit einem Baby in Windeln aufhört. Das ist ja so ein Abstieg von Dingen, die gepflegte Leser der damaligen Zeit interessiert haben. Ab der zweiten Person interessiert sich niemand mehr für diese Personen da. Augustus geht noch, Quirinius ist auch noch interessant, berühmter General und Politiker, aber ab dann irgendein Handwerker in irgendeiner Provinz und eine schwangere Frau und dann noch Hirten und dann noch ein Baby im Windel. Also das ist alles so uninteressant und lächerlich. Das liest doch niemand, aber so arbeitet Gott denn.
Auch wieder spannende linguistische Beobachtung. Super, so habe ich es auch noch nie gesehen.
ja, das, ich glaube, diese ganzen Bibeltexte, die lohnen sich wirklich einfach mal nochmal mit einem frischen Blick drauf zu schauen, sich Zeit zu nehmen und sich solche Fragen zu stellen. Ist es zu erwarten, was hier berichtet wird? Ist da irgendwas Überraschendes dabei? Ich glaube, dass wir da viel gewinnen können an Aha-Erlebnissen. Also mir geht es immer wieder so, wenn ich das mache. Genau. Und eben die müssen dahin, weil der Kaiser Augustus, der hat das ganze Steuerwesen auf den Kopf gestellt und neu organisiert und der dafür gesorgt, dass wirklich in allen Provinzen und überall Leute erfasst wurden steuerlich und ihre Steuer zahlen mussten. Aber da habt ihr natürlich beim Institut für Glaube und Wissenschaft dieses hervorragende Buch rausgegeben, Was geschah an Weihnachten, von Professor Andreas Gerstacker, der da diese ganzen Sachen aus einem althistorischen Hintergrund nochmal aufrollt. Und da sieht man, das ist überhaupt nicht...
Noch nicht Professor, Doktor ist er.
Also ich habe immer gedacht, er ist schon Professor, also Entschuldigung, wir sollten nicht übertreiben.
Nee, danke für den Hinweis. Kann ja noch passieren. Ich habe da keine Prophetie dazu, aber er hat sich intensiv mit der Frage auseinandergesetzt, ganz klar, auf jeden Fall. Von daher haben wir auch gedacht, super Gedanken.
Also er forscht und lehrt als Historiker an der Professur für alte Geschichte. Okay, gut. Dann wünschen wir es ihm, dass er bald den Ruf kriegt und Professor wird. Auf jeden Fall ist es sauber historisch, von einem althistorischen Historiker aufgearbeitet, dass sowas gar nicht ungewöhnlich ist, dass Leute in den Ort gehen müssen, wo sie Grundbesitz haben und den Grundbesitz angeben müssen, wenn die Steuer erfasst wird. Da gibt es sogar einen Brief aus einer bisschen späteren Zeit von einer jüdischen Frau, die mit ihrem Mann an den Ort reisen musste, wo sie Grundbesitz hatte und dort dann ihren Besitz angegeben hat. Und das zeigt
also uns, sogar die Frau hatte den Grundbesitz, ne? Es ist nicht so, dass immer Frau, die Männer die treibende Kraft war, sondern da war es die Frau, ne?
Genau, Barbata, die Frau hat ihren Grundbesitz angegeben. Ihr Mann musste mit, um als ihr Vormund das rechtsgültig alles zu unterschreiben und so weiter. Aber sie musste ihren Grundbesitz angeben, damit sie richtig besteuert werden kann. Weil die Römer, die haben ja vor allem diese ganzen Provinzen gemacht, um Geld rauszupressen. Das war ihnen wichtig, nicht um den Roman Way of Life zu verbreiten oder irgendwie Pax Romana, sondern da ist um Geld gegangen.
Jetzt ging's, kennen wir ja aus der Gegenwart auch, dass Leute gerne Frieden schließen, um damit Geld zu machen und einen Deal. Ja. Also aber
so was aktuelle gibt's Politik immer, beiseite. Und diese großen Weltherrscher, Augustus oder in unserer Zeit, die nutzt Gott irgendwie in seinem Plan. Und er schafft es, dass durch diese Sache die Dinge so ins Rollen kommen, dass Jesus in Bethlehem geboren wird, obwohl das niemand gemacht hätte, außer es hätte diese Steuerantragung geben müssen. Und für mich ist es auch plausibel, dass das passiert ist, weil die leben ja im Königreich von Herodes. Herodes war ein König. Und manche denken sich ja, wieso soll jetzt da der Augustus in ein fremdes Königtum reinpfuschen? Aber bitte, Herodes war König, weil Augustus das erlaubt hat und wollte. Und der war eigentlich mehr oder weniger Angestellter von Augustus.
Und weil Herodes ihn sehr unterstützt hat auch, ne?
Ja, genau. Damals in der Zeit, wo es darum gegangen ist, ob er der nächste Herrscher wird im Römischen Reich. Da war der Herodes schon auf seiner Seite und deswegen hat er König werden können. Und ist auch König geblieben, aber es war ganz klar, wer da das Sagen hatte. Also Herodes musste sein Testament in Rom genehmigen lassen. Und der hat das immer wieder geändert. Er war ja ganz ein grausamer Mensch, der immer wieder Menschen umgebracht hat. Und der Augustus hat sogar, ich glaube, es war Augustus oder irgendein anderer Politiker der damaligen Zeit hat gesagt, bei Herodes ist es besser, ein Schwein zu sein als sein Sohn. Das ist ein Wortspiel auf Griechisch. Die beiden Wörter Schwein und Sohn klingen ein bisschen ähnlich. Und das war, weil der Herodes nicht zimperlich war. Wenn er irgendwie eine Verschwörung gegen ihn vermutet hat, dann hat es geheißen Rübe ab. Und er war recht, recht grausam. Das passt auch gut zu diesem Kindermord, zu der Kindermord-Erzählung dazu, dass man das im Herodes durchaus tun kann.
Der wird ja auch oft angezweifelt, ne? Als es dann heißt, dass Herodes die Kinder in Bethlehem alle umbringen lässt. Warum wird sowas bei Josephus Flavius nicht berichtet, der ja ansonsten sehr viel auch berichtet und oft auch mit Lukas abgeglichen werden kann? Genau, warum denkst du, dass Josephus Flavius das nicht erwähnt? Und ist das nicht ein Zeichen, dass Lukas oder, besser gesagt, in dem Fall geht es um Matthäus natürlich, dass Matthäus das einfach so hinzugefügt hat, um es dramatischer zu machen.
Ja, genau. Es könnte natürlich sein. Man müsste sich halt fragen, wieso erfindet man sowas? Andererseits kann man auch sagen, vielleicht hat Josephus halt nicht lückenlos alles berichtet, was Herodes gemacht hat. Er hat genug über Herodes gesagt, sodass man verstehen kann, dass dieser Herodes ein brutaler Mensch war, der ziemlich viel böse Dinge gemacht hat. Also es passt rein in den Charakter des Herodes. Bei Herodes ist es besser, ein Schwein zu sein als sein Sohn. Und es passt auch dazu, dass er sehr nervös war oder sehr, sehr, sehr aggressiv reagiert hat auf alle möglichen Verdächtigungen, dass es jetzt ihm als König da an den Kragen geht oder jemand andere ihn ablöst oder so. Also wenn er hört, ein neuer König der Juden ist, das passt sehr gut dazu, dass er dann den aus dem Weg räumen will und über Leichen geht dabei. Das war für ihn sicher auch kein Problem. Die waren da nicht so zimperlich. Diese Machtherrscher sind es leider bis heute immer noch nicht. Aber das war eben der Grund, warum auch so eine Steuererfassung im Reich von Herodes stattfinden konnte. Noch dazu hat der Herodes kurz davor den Augustus richtig auf die Palme gebracht, damit, dass er einen Krieg gegen die Nabatäer geführt hat, die auch Alliierte waren von Rom. Und daraufhin hat der Herodes ja gesagt, ab jetzt behandle ich dich nicht mehr als Freund, sondern als Untertan. Und Untertanen müssen Steuern zahlen. Also es passt schon ziemlich gut zusammen, dass da im Reich von Herodes steuerliche Erfassungen stattgefunden haben.
Aha, und da ist ja jetzt nochmal der Punkt, wann hat die stattgefunden?
Toll, das tolle Buch von Andreas.
Ja, genau, also kann man bei uns auf der Webseite bestellen. Was geschah an Weihnachten?
Genau, dieses tolle Buch.
Genau, also es gibt ja einen, der bei Josephus Flavius wird ja der Zensus, der große Zensus erwähnt, der 6 nach Christus stattgefunden hat unter Quirinius, der da auch belegt ist. Jetzt ist aber das Problem, 6 nach Christus, da passt von der Datierung ja nicht, weil da Herodes ja schon längst gestorben ist. Das heißt, die Frage ist, da muss offenbar, hat Lukas sich da vertan, wenn er sagt, hier, dieser Zensus des Quirinius? Oder wie bringst du das zusammen, dass hier ein Zensus stattgefunden haben muss, noch bevor Herodes gestorben ist, was nach gängiger Datierung im Jahr 4 vor Christus gewesen ist? Das heißt, Jesus muss schon einige Jahre vor Christus geboren worden sein, also spätestens um 4 vor Christus.
Das ist ja eine super Frage, ich finde die voll interessant, aber da beschäftigen sich Christen damit seit Jahrhunderten. Also da gibt es seit Jahrhunderten verschiedene Theorien oder Ansätze, wie es gehen könnte. Andreas Gerstacker in seinem Buch bringt da verschiedene und die sind eben, das ist dann, da kommt halt nicht raus, aha, so war's, sondern wenn du hier ein Problem siehst, dann gibt es diese Möglichkeit oder diese Möglichkeit. Also es könnte natürlich sein, rein aus althistorischer Sicht, aus der Sicht eines Historikers, könnte es sein, dass Lukas sich hier täuscht und eben Josephus recht hat. Es wird nicht gut zum Lukas passen, weil überall da, wo man ihn nachprüfen kann, da ist er penibel genau. Da kann man auf der Webseite von begründetglauben.org einen super Vortrag von Andreas Gerstacker anhören, wo er das sagt, wie penibel Lukas zum Beispiel diese ganzen verschiedenen Bürgermeister und Statthalter und Provinzen benennen kann, was selbst anderen Historikern, die damals geschrieben haben, nicht gelingt. Also ist er echt sehr, sehr genau. Er gibt auch Hinweise darauf, dass da, wo er nicht so viel weiß, da sagt er auch nicht so viel. Dass er das also da hinschreibt, da muss er irgendwelche Quellen und Gründe dafür gehabt haben. Und wie löst man das jetzt auf? Man könnte eben sagen, ja, der Quirinius, der war auch vorher schon mal in der Gegend unterwegs. Der hat gegen diese Homonadenser gekämpft in Kleinasien. Und wenn man Krieg führt in Kleinasien, da hat ihn der Augustus hingeschickt, weil der sich dort gut ausgekannt hat, im ganzen asiatischen Reich, also im östlichen Teil des Römischen Reiches. Und wenn man Krieg führen will, muss man Legionen befehligen. Die Legionen sind alle in Syrien stationiert. Dadurch wird er automatisch der Oberbefehlshaber in Syrien. Also das wäre für mich jetzt irgendwie eine Möglichkeit, warum Lukas das so schreibt, dass das Ganze unter der Leiterschaft in Syrien von Quirinius geschieht. Er sagt ja, er verwendet ja ein Partizip an der Stelle. Er sagt eben, ein Leitender war der Quirinius damals. Das könnte sein, es könnte auch sein, dass Augustus Quirinius extra hingeschickt hat, nachdem Herodes seinen Status als Freund des Kaisers verloren hat. Und der Quirinius, weil er sich dort auskennt, eben geeigneter war als die aktuellen Statthalter, hier den Zensus durchzuführen, die Steuererhebung durchzuführen, weil das alles Freunde von Herodes waren. Vielleicht hat der Augustus gesagt, um das ist richtig zu zeigen, dass hier jetzt Feuer am Dach ist, schicke ich nicht mal deine Freunde hin, um dich zu steuerlich zu erfassen, sondern meinen besten Mann für die Sache. Also das könnte sein, oder andere Frage könnte sein, dass Lukas hier sagen möchte, dass diese Steuererfassung nichts mit dem Herr Quirinius zu tun hat, sondern vor der Steuererfassung von Quirinius passiert ist. Also das wäre so eine sprachliche Auflösung eines möglichen Widerspruchs. Es gibt da neuere Theorie, oder weiß ich nicht, ob die irgendwie Fuß fasst oder wie die rezipiert wurde, von einem englischsprachigen Forscher, der gesagt hat, dass Lukas manchmal so Vorgriffe auf Späteres einbaut, um den Kontext zu sagen, und dass eigentlich hier darum geht, zu sagen, also nicht darum geht, wann Jesus geboren wurde, sondern wann die Sache mit Johannes dem Täufer stattgefunden hat. Aber eben, wie gesagt, das habe ich erst seit kurzem festgestellt, dass es wieder neue Forschung gibt, neue Ideen gibt, die dann aber eben auf sprachliche Mechanismen Bezug nehmen und nicht so sehr historisch darüber reden.
Ja, und der Vers, wo das erwähnt wird, der ist natürlich auch etwas kompliziert geschrieben auf Griechisch, da kommt ein Genitiv vor, ein zweiter Fall, und im Lateinischen und Griechischen gibt es jeweils den Genitivus Subjektivus und Objektivus, und das ist genau die Frage, welcher Genitiv ist es, und wenn es der Genitivus Objektivus ist, dann könnte es eben auch sein, dass es darum geht, das war die erste Steuererzählung, genau, noch vor der anderen sozusagen, noch vor der Bekannten, die zur Gründung der Provinz führte. Genau, und dann hat man sprachlich aufgelöst. Genau.
Und dann hätten Josephus und Lukas beide recht. Und Lukas kennt aber noch eine Steuererhebung, die früher stattgefunden hat. Sowas erfindet man auch nicht, weil die Leute haben, so wie wir auch Steuererklärungen abgeben, immer wieder mal oder irgendwas mit dem Finanzamt zu tun haben. Weiß nicht, in Deutschland ist das wahrscheinlich noch besser organisiert wie in Österreich, aber man kommt da nicht aus. Jeder kennt es, jeder weiß davon. Es ist immer heikel in so eroberten oder halt abhängigen Gebieten sowas zu machen. Die Leute wussten, von was Lukas redet, wenn er vielleicht gesagt hat, wir reden hier nicht von der groß bekannten, allseits bekannten Steuererzählung unter Quirinius, sondern von der, die vorher passiert ist. Das könnte eben auch eine Möglichkeit sein, die Andreas Gerster in seinem Buch auch als eher wahrscheinlich ansieht. Also es gibt Möglichkeiten, diese Sache mit dem Quirinus zu erklären. Es gibt verschiedene, wir wissen nicht genau, welche davon stimmt, aber wir können schon mal sagen, es ist nicht notwendigerweise ein Fehler von Lukas.
Das andere Interessante ist ja, dass Lukas in der Apostelgeschichte, erwähnt er ja sogar den großen Zensus dann später. Von daher, er kennt ihn auf jeden Fall.
Ja, genau, er kennt hundertprozentig den großen Zensus, ja.
Genau.
Und vielleicht kennt er einfach noch einen zweiten, der vorher stattgefunden hat. Das könnte jetzt eine Möglichkeit sein. Und das würde eben super zum Lukas passen. Das ist so, wie wenn du ein Laib Brot hast und vorne ein bisschen abbeißt und hinten ein bisschen abbeißt und der Mitte ein bisschen abbeißt und überall, wo du das untersuchst, das Brot, schmeckt es sehr gut und ist genießbar. Und dann wäre das komisch, wenn plötzlich mittendrin in dem Brotleib ein Teil verschimmelt wäre. Also deswegen finde ich das besser, wenn wir eine Lösung haben, wo diese durchgängig zuverlässige Art von Lukas als Historiker zu arbeiten auch hier stattgefunden hat.
Genau, und das ist auch interessant, dass das im Grunde die einzige Stelle ist, wo man dem Lukas historischen Vorwurf machen könnte. Denn praktisch alle anderen Angaben, die man irgendwie überprüfen konnte, haben sich als richtig erwiesen bei Lukas, sogar als richtiger als bei Josephus Flavius. Zum Teil, dazu gibt es auch etliches an Literatur. Ja, von daher, man muss eigentlich fast davon ausgehen, Lukas hat auch hier recht, auch wenn diese Stelle sicherlich die umstrittenste ist in seinem ganzen Evangelium und in seinem ganzen Doppelwerk mit der Apostelgeschichte zusammen.
Ja. Kann ich das nochmal zusammenfassen?
Ja, das kannst du noch sagen.
Weil das ist so interessant, es fängt an mit Augustus. Wir sind im Zentrum der Welt bei Augustus und dann gehen wir weiter zu Quirinius, dem berühmten General. Und dann sind wir plötzlich bei einem Handwerker in einer hintersten Provinz und seiner schwangeren Frau und Hirten und einem Baby in Windeln. Und das ist so erstaunlich, dass ja diese riesengroße Weltgeschichte, die spielt hier eine Rolle, aber Gott arbeitet anders. Gott arbeitet klein, mit kleinen Anfangen, mit bescheidenen Anfangen, mit armen mit Leuten, die verachtet werden, mit Leuten, die nicht wichtig, ja, über die sonst keine Bücher geschrieben werden. Ich meine, über welchen anderen Handwerker aus der Provinz von Rom gibt es sonst noch so viel Literatur als über Jesus? So arbeitet Gott. Und das ist so super für mich, dass diese ganze Wertigkeit, wer ist wertvoll, wer ist nicht wertvoll, das wird alles total auf den Kopf gestellt. Bei Gott ist jeder Mensch wertvoll. Sogar ein kleines Baby, das in Windeln gewickelt wird, was bedeutet, bei ganz armen Leuten zu Hause liegt, in ganz einem normalen Bethlehem-Raum, den sie damals gehabt haben.
Ja, super. Das ist schon eine super Brücke für unsere nächste Folge, wenn wir dann eher um die Sinnfrage sprechen wollen. Was hat Weihnachten eigentlich mit dem Sinn des Lebens zu tun? Heute haben wir uns jetzt mit dir ausführlich mit historischen Anfragen an die Weihnachtsgeschichte beschäftigt. Also Jungfrauengeburt ist denkbar, wenn Gott der Schöpfer ist. War der Zensus von Quirinius erfunden von Lukas oder gab es den wirklich? Ja, man kann sagen, den gab es auf jeden Fall wirklich und es spricht einiges dafür, dass es auch einen davor schon gegeben hat, der eben bei Josephus Flavius vielleicht nicht erwähnt wird oder man löst diese historischen Anfragen anders auf. Und auch der Kindermord wird zwar bei Josephus Flavius nicht erwähnt, aber was man von Herodes sonst so weiß über Josephus Flavius, passt wunderbar zu dem, was da im Evangelium des Matthäus über Herodes geschrieben wird. Und dann war natürlich Bethlehem auch eine relativ kleine Stadt mit ein paar Dutzend Einwohnern vielleicht, also eher ein Dörfchen. Da ist auch die Frage, ob Josephus Flavius sowas dann überhaupt für erwähnenswert hieß, wenn der Herodes noch viel grausamere andere Dinge getan hat, als nur diesen kleinen Kindermord, historisch gesehen kleiner Kindermord, aus unserer Sicht natürlich trotzdem unglaubliches Unrecht, was da passiert ist, eine Grausamkeit, aber da hat man damals auch noch anders drüber gedacht, was ja auch letztendlich durch den christlichen Glauben kam, dass man umgedacht hat und gemerkt hat, jedes einzelne menschliche Leben ist wertvoll. Aber dazu dann mehr bei unserer nächsten Folge. Christian, ich freue mich schon drauf, wenn es dann um den Sinn des Lebens geht, in unserem dritten Teil von Weihnachten, super, und der Sinn des Lebens. Vielen Dank, Christian.
Ja, bis bald.